Ein herzliches guten Morgen von meiner Seite. Mensch, was seid ihr zu beneiden? Also so eine tolle Moderation, so eine tolle Musik, dass ihr euch das leisten könnt, hier so Profis am Start zu haben. Unglaublich. Und jetzt komme ich. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass Gottes Wort zu euch redet. Ansonsten würde ich, glaube ich, eure Erwartungen hier ziemlich enttäuschen müssen. Machst du für mich hinten weiter, wenn ich ein Signal gebe? Okay, du kannst weitermachen. Sehr gut.
Also die Technik auch noch.
Unglaublich. Sonderapplaus. Weltwirtschaftsforum 2026. Friedrich Merz steht da und sagt: This new world is of great powers is being built on power, on strength. And when it comes to it, on force. It's not a cozy place. Auf Deutsch: Diese neue Welt der großen Mächte baut auf Macht, Stärke und wenn es darauf ankommt, auf Gewalt. Es ist kein gemütlicher Ort. Du hast in deiner Einleitung schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir in einer Zeit leben, die nicht gemütlich ist und die uns an mancher Stelle Angst macht. Clemens Fischer, der Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln, hat die drei großen Player, die zurzeit so die Macht besitzen in unserer Welt, wie folgt zusammengefasst. Und du kannst eine Folie weitermachen. Da sehen wir die drei. Er beschreibt Trump als den Schrillen, der auf Disruption und Deals setzt. Geschäft geht über Institutionen und Loyalität. Putin, der Eisige, setzt auf seine Armee, zentralisierte Kontrolle durch Geheimdienste, Unterdrückung der Opposition und persönliche Machtkonzentration. Und Xi, der Stille, setzt auf Zeit mit absoluter Parteikontrolle, tiefgreifender ideologischer Überwachung, konzentriert er die Macht in seiner Person. Beängstigend. Macht bei anderen Menschen macht uns Angst. Friedrich Merz wirkt dagegen eher machtlos. Die EU auch. Die kommt in diesem Dreiklang wenig vor. Aber bei allem, was uns Angst macht an Macht, gibt es doch etwas in uns, das auch eine gewisse Sehnsucht nach Macht hat. Eine Sehnsucht nach einer Macht, die gut ist. Nach einer Macht, die schützt, die strukturiert, die Probleme angeht und löst, die befähigt, uneigennützig, zum Wohle aller. Das merken wir immer wieder, wenn wir die Zeitung aufschlagen und uns vor Augen gehalten wird, wie wenig die EU, wie wenig Deutschland diesen Dreien hier entgegenzustellen hat. Daraus spricht eigentlich die Sehnsucht nach einem Gegenpol, nach einer Macht, die es gut meint und die uns Sicherheit gibt in diesen unsicheren Zeiten. Das Buch Daniel, du kannst eine Folie weitermachen. Das Buch Daniel spricht sehr, sehr gut in unsere Zeit hinein, wie ich finde. Die Situation vom Buch Daniel ist ja die, dass einige aus dem Volk Israel nach Babylon in die Gefangenschaft gebracht werden und dort leben. Und in dem ersten Kapitel wird geschildert, wie Daniel und seine drei Freunde, bildhaft für die anderen, die da auch mit abgeführt wurden, trainiert werden, gebrainwashed werden, Gehirnwäsche bekommen sollen, um exakt so zu funktionieren und so zu denken, wie es dort in dem gottlosen, götzerischen Reich von Nebukadnezar die Norm ist. Und das ist doch das, was wir auch erleben, oder, in unserer Zeit. Brainwashing, Gehirnwäsche, wehe, du denkst anders, als es der Mainstream vorgibt. Du musst folgen und das Ganze auch mit Macht. Und in Kapitel 2, wo ich heute mit euch gerne einsteigen möchte, sehen wir jetzt diese ganze Macht vom König Nebukadnezar. Und ich steige einfach mal ein, indem ich die ersten Verse vorlese. Ich habe es in drei Teile unterteilt. Der erste Teil heißt Macht, der zweite Ohnmacht und der dritte Vollmacht. Die Macht Nebukadnezar. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Da sprachen die Wahrsager zum König: Der König lebe ewiglich, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete, mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nur den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Sie antworteten wiederum und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort feststeht. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches gefordert hätte. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Bis hierhin. Nebukadnezar macht sich Sorgen über seine Zukunft und die rauben ihm den Schlaf und lassen ihn träumen. Ein Traum, der ihn beunruhigt, er wird wach und kann nicht mehr einschlafen. Er weiß, dieser Traum hat irgendwas Gravierendes zu bedeuten, aber er kennt und versteht die Bedeutung nicht. Er weiß nicht, was es heißt. Vielleicht ist das bei uns auch schon mal so, oder? Kennt ihr das, dass ihr auch schon mal geträumt habt und irgendwie euch erinnert, das war irgendwie ein heftiger Traum? Vielleicht erinnert ihr euch noch an Fragmente, aber nicht mehr an die Gesamtstory und fragt euch, Mensch, wenn ich sowas Beeindruckendes geträumt habe, was hat mir das zu sagen? Nebukadnezar kennt seine Berater. Was ist typisch für Berater? Ja, die reden viel, lassen sich tolle Geschichten einfallen, aber treffen häufig nicht den Punkt. Und deswegen sagt er, darauf falle ich nicht rein. Ihr könnt mir viel erzählen, aber ich will von euch nicht nur die Traumdeutung hören, sondern ich will von euch auch hören, was ich geträumt habe. Weil nur dann kann ich sicher sein, dass auch die Deutung von euch korrekt ist. Ich erzähle euch den Traum nicht, sagt er. Und jetzt zeigt sich seine ganze Macht. In seinen Drohungen, wenn ihr mir den Traum nicht deuten könnt, dann werde ich. Und dann droht er mit dem Tod und mit furchtbaren Folgen. Ja, noch ein bisschen Zuckerbrot dazu, Belohnung. Also wenn ihr es schafft, dann belohne ich euch auch reichlich. Das Zweite, was die Macht ausmacht, ist Willkür. Der König Nebukadnezar kann fordern, was er will. Die Berater sagen, sowas hat noch nie ein König, egal wie mächtig er war, jemals gefordert. Nebukadnezar sagt, ja und? Ich fordere es. Das ist Macht. In absoluter Willkür kommt er daher. Und dann sehen wir seine Grausamkeit, seine Blutrünstigkeit. Nebukadnezar war bekannt dafür, dass er der mächtigste König war und er war bekannt dafür, dass er ein sehr, sehr blutrünstiger König war. Die Söhne des Königs Zedekias wurden vor den Augen Zedekias von ihm hingerichtet. Zedekia wurde dann die Augen ausgestochen und er wurde verschleppt. Deportation und Exekution waren gang und gäbe. Feinde oder auch abtrünnige Vasallen wurden geblendet, wurden an den Nasen, an den Lippen verstümmelt, teilweise mit einem Ring durch die Lippen wie ein Tier durch die Stadt gezogen, um damit zu zeigen, so passiert es jemandem, der sich gegen diesen König, gegen diese Macht erhebt. Das Ziel, Angst machen. Und hier droht der König Nebukadnezar nicht nur mit dem Tod, sondern er droht damit, dass er sie in Stücke schlagen, ihre Häuser zu Misthaufen verwandeln würde. Das heißt, wir werden dich und deine Familie und deine Nachkommen vernichten und niemand wird sich mehr an sie erinnern. Was für ein machtversessener König. Wenn wir über solche Charaktereigenschaften nachdenken, dann fassen wir es häufig zusammen unter dem Begriff Narzissmus. Und bei Narzissmus fallen uns dann schnell solche Namen ein wie Trump, Putin, Xi. Narzissmus bedeutet ausgeprägte Selbstverliebtheit, starkes Bedürfnis nach Bewunderung, Mangel an Empathie. Diese drei Dinge kommen im Narzissmus enorm, extrem geballt zusammen. Und irgendwie fühlen wir uns gut dabei, so auf andere zu schauen, und zu sagen, diese Narzissten, furchtbare Menschen, furchtbare Wesen. Es ist so schön, von sich selber wegzuschauen, auf andere zu schauen, den Zeigefinger auszustrecken und festzustellen, was an anderen so furchtbar schlimm ist. Aber Gottes Wort ist ja auch ein Spiegel für uns. Und ich finde, wir müssen gar nicht unbedingt so weit in die Ferne schweifen. Wir können uns einmal fragen, vielleicht ist aus uns kein Narzisst geworden, kein Machthaber geworden, weil wir nie die Gelegenheit dazu gehabt haben. Aber was wäre denn gewesen, wenn du und ich mit so einer Machtfülle ausgestattet worden wären? Wie wäre denn unser Verhalten, wenn wir ein König wären? Oder anders gefragt, was steckt denn in uns an Narzissmus? Und vielleicht brechen wir es noch ein wenig runter. Vielleicht ist das Wort Narzissmus zu groß. Reinhard Haller hat ein Buch geschrieben, die Narzissmusfalle, und weist darauf hin, dass es viele viel niedrigere, niederschwelligere Charaktereigenschaften gibt, die eigentlich in die gleiche Kerbe schlagen. Und eigentlich ist das Zentrum vom Narzissmus nichts anderes als Ich-Besessenheit. Und es gibt zwei gravierende, unterschiedliche Ausprägungen von Narzissmus. Einmal den dominanten Narzissmus, der sehr herablassend daherkommt, der die eigenen Leistungen ständig betont, der bei der kleinsten Kritik wütend wird, der Beziehungen nur zum eigenen Nutzen gebraucht und sieht und Social Media nutzt, um sich selber zu inszenieren. Und es gibt auf der anderen Seite einen verdeckten Narzissmus. Und man mag vielleicht meinen, das ist doch gar nicht dieser Narzissmus, aber es ist genau das Gleiche, was dahinter steckt. Menschen, die ständig die Opferrolle suchen, die ganz schnell sich gekränkt fühlen, die dann passiv aggressiv reagieren, vielleicht mit Liebesentzug, die viel über die eigenen Verletzungen reden und bei den anderen gerne ein Schuldgefühl erzeugen durch ihre Opferrolle. Und auch bei Social Media sich als die Traurigen, als die Verachteten, als die Selbstabwertenden darstellen und dann aber sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sie nicht die entsprechenden Reaktionen bekommen. Und wir merken, von all diesem ist die Basis Ich-Besessenheit. Wie anders ist das, was Jesus uns vor Augen hält? Wenn du eine Folie weitermachst, dann schauen wir uns das an, was der Jesus dazu sagt. Er sagt in Markus 10, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Jesus sagt, mein Konzept ist ein völlig anderes, was ich für euch habe. Vielen Dank. Ich habe ein Konzept der dienenden Leiterschaft für euch. Wer unter euch der Diener ist der Größte unter euch. Ich finde es gar nicht so überraschend, dass die großen Manager dieser Zeit dieses Konzept für sich auch entdeckt haben. Tim Cook, Apple, ist ein großer Befürworter von Servant Leadership, dienender Leiterschaft. Weil er sagt, es ist etwas völlig anderes, wie man sein Team, wie man seine Mitarbeiter mitnehmen kann, wenn man als dienender Leiter auftritt, als wenn man als Autorität, als Machthaber auftritt. Der Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat sein Leben hingegeben und er hat sich nicht bedienen lassen, sondern er hat gedient, obwohl er der König der Könige ist. Und in Jakobus 4, Vers 1 wird uns deutlich gemacht, woraus Streit, woraus Krieg entsteht, nämlich genau daraus kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts. Diese Ich-Besessenheit, dieses Ich will das kriegen, was ich haben will, jetzt, das ist die Wurzel von Streit, von Krieg und Ursache für Kriege, sowohl im Kleinen, in Familien, als auch im Großen, in Ländern und auf dieser Welt. Wegen Begierden, wegen Selbstsucht, wegen Egoismus, wegen Narzissmus, wegen Ich-Besessenheit. Hören wir an der Stelle wie Gott uns einen Spiegel vorhält, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Leise vielleicht, aber uns darauf aufmerksam macht. Hey, wo sind die Strukturen in dir? Wo sind die Dinge in dir, wo du durch deine Ich-Besessenheit Macht ausübst und genau das Gegenteil von dem tust, was gut ist für dich und was Gott von dir verlangt? Und wie der Heilige Geist sagt, tu Buße. Bete um ein verständiges Herz. Bete, dass deine Haltung eine andere wird. Denn das Gegenteil oder das, was als Folge daraus kommt, wenn jemand Macht ausübt, egal ob dominant oder vielleicht auch verdeckt, das, was dabei rauskommt, ist die Ohnmacht des anderen. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, Ohnmacht. Denn jede Macht, die ausgeübt wird, hat auf der anderen Seite welche, die unter dieser Ohnmacht leiden. Wir lesen hier weiter in dem Text, Vers 13, das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Misael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht. Die Henker kommen, und wie sein muss, auch zu Daniel. Vielleicht sind sie noch blutverschmiert von dem Letzten, den sie umgebracht haben. Daniel hat keine Ahnung. Keine Nachricht, kein Twitter, kein WhatsApp, nichts bekommen. Steht völlig ahnungslos da und wird konfrontiert mit der Nachricht, so, wir bringen dich jetzt um. Was steht hier vom Daniel? Daniel tritt ihm entgegen. In einer anderen Übersetzung steht da, mit klugen und verständigen Worten tritt er dem Achaia entgegen. Zur Erinnerung, der Daniel ist zu diesem Zeitpunkt circa 17 Jahre alt. Meine lieben Leute, mit 17 das Format zu haben, in so einer Situation sich hinzustellen, breite Brust und dann mit klugen und verständigen, ruhigen Worten zu sagen, Moment mal. Mal nicht so schnell. Heuwägen, ne? Wie kann das sein? Woher hat der Daniel das? Ich finde das echt bemerkenswert. Und der Daniel hat einen Vorteil vielen anderen Menschen gegenüber. Und diesen Vorteil dürfen wir auch haben. Der Daniel kennt Gott. Und der Daniel nimmt in dieser Situation, wie in allen Situationen, wie wir auch in Kapitel 1 schon gesehen haben, und wie wir auch später in weiteren Geschichten im Buch Daniel sehen werden. Denn Daniel nimmt in allen schwierigen Situationen eine völlig andere Perspektive ein. Er schaut völlig anders auf die Situation. Jeder sieht vor sich den blutverschmierten Henker, der ihn jetzt gleich umbringt und gerät in Panik und Wut vielleicht. Daniel nimmt eine völlig andere Perspektive ein. Er rechnet mit Gott. Und das merken wir in seinem Gebet. Er rechnet damit, dass Gott mit dieser Situation etwas vorhat. Dass Gott einen Plan hat. Dass Gott das Ganze gerade gebrauchen will für etwas. Und das verändert Daniels Verhalten in dieser Situation. Das verändert seinen Blick auf diese Situation kolossal. Und ihr Lieben, das darf auch eure Situation verändern. Egal, wo ihr in Situationen seid, wo Macht auf euch ausgeübt wird, in welcher Form auch immer. Wo ihr euch ohnmächtig fühlt, schier dieser unglaublichen Macht. Sei es die politische Macht oder seien es Situationen in eurem beruflichen oder privaten Umfeld. Und ihr fühlt euch ohnmächtig. Dann lasst uns das von Daniel lernen, wie er in diesen Situationen eine völlig andere Perspektive einnimmt, weil er mit Gottes Perspektive rechnet. Weil er damit rechnet, dass Gott in dieser Situation jeweils etwas vorhat. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis ist, das kannst du nicht in der Situation lernen. Das musst du vorher gelernt haben, damit du es in dieser Situation kannst. So wie es der Jesus in Lukas 16, Vers 10 sagt, er sagt, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Vom Daniel dürfen wir davon ausgehen, dass er in jungen Jahren schon gelernt hat, in den schwierigen Situationen, durch die er bis hierhin schon gegangen ist, und er wurde ja schließlich aus seinem Heimatland vertrieben. Er wurde wahrscheinlich getrennt von seiner Familie. Er wurde als Gefangener zigtausende von Kilometern mitgeschleppt. Was meint ihr, was für Strapazen der hinter sich hatte? Wie oft er geschlagen wurde unterwegs? Was er für Schwierigkeiten durchlebt hat? Und in all diesen Situationen hat er immer wieder gelernt, auf Gott zu vertrauen. Gott mit reinzunehmen in diese Situation. Und damit zu rechnen, dass Gott auch in dieser Situation etwas mit ihm vorhat. Und das hat ihm geholfen, dass er jetzt auf Knopfdruck quasi, sofort in dieser heiklen Situation, das parat hatte. Und das wünsche ich mir so sehr für jeden hier, egal in was für eine Situation ihr seid. Wir haben bei uns in der Situation gerade, in der Gemeinde gerade eine Situation, da ist ein Familienvater, der ist ungefähr mein Alter, hat 7 Kinder und er hat plötzlich die Diagnose Krebs im Endstadium. Und wenn du mit ihm Umgang hast, mit ihm redest, dann merkst du, er hat eine andere Perspektive. Er rechnet damit, dass Gott auch mit dieser Situation etwas vorhat. Und das gibt ihm so einen kolossal anderen Blick auf die Situation. Und das ist so ermutigend, das mitzuerleben. Ja, nicht nur von einem Daniel, der damals mal erlebt hat, sondern von einem, der mitten unter uns in der Gemeinde ist und das bezeugt. Und du merkst es nicht nur an dem, was er redet, sondern an dem, wie er auch in den Situationen sich verhält, dass du merkst, der hat eine andere Perspektive. Der rechnet damit, dass Gott etwas mit dieser Situation tut. Der Daniel geht zum König rein und überzeugt den König davon, ihm eine Frist zu geben. Das war ein Unterfangen, das sehr, sehr unwahrscheinlich war. Warum? Weil der König gerade vorher den Beratern gesagt hat, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und deswegen sage ich euch nicht, was ich geträumt habe. Und jetzt kommt Daniel daher und sagt, ich erbitte eine Frist. Warum um alles in der Welt gewährt der König Nebukadnezar, der mächtige König Nebukadnezar, dem Daniel die Frist, aber vorher dem Berater nicht? Ich weiß es nicht, steht nicht hier, aber wenn man das Kapitel 1 vorher gelesen hat, dann kann ich mir entweder vorstellen, dass der König Nebukadnezar von dieser Geschichte gehört hat. Das sind so ein paar, die wollen sich mit der Speise des Königs nicht verunreinigen, die hoffen auf ihren Gott und tatsächlich hat ihr Gott ihnen geholfen, dass sie sich besser entwickelt haben, obwohl sie nur Wasser und Gemüse bekommen haben. Vielleicht hat er das gehört. Vielleicht hat Daniel ihn auch daran erinnert und hat gesagt, König, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben oder nicht, aber wissen Sie, was hier passiert ist, als wir hier ankamen? Wissen Sie, was Gott gemacht hat? Und dieser Gott, auf den vertraue ich. Und deswegen geben Sie mir eine Frist. Irgendwie so muss es gelaufen sein, denke ich. Und das ist etwas Schönes. Daniel hat Gott erlebt, darf sich selbst daran erinnern und darf auch andere daran erinnern, was Gott bis hierhin schon getan hat. Das sollten wir auch tun. Wir vergessen so schnell, was Gott in vorherigen Zeiten getan hat. Und wenn wir daran denken in diesen Situationen, dann gibt uns das Mut und dann gibt anderen das Mut, mit der Perspektive Gottes in die Situation hineinzugehen. Und dann nimmt Daniel seine 3 Freunde zu sich ins Haus und sie beten. Ich weiß nicht genau, was ihr macht, wenn ihr von irgendeiner Neuigkeit von Donald Trump, von Putin, von Xi gehört habt, ob ihr euch trefft mit euren Leuten und erstmal anfangt zu lamentieren, wie furchtbar das ist eigentlich und was für eine furchtbare Welt wir leben. Und über Social Media alle möglichen Sachen da teilt und anschaut, wie schlimm die Situationen sind und wie dramatisch. Und jetzt geht's und jetzt ist Endzeit. Jetzt ist echt bald hier ganz, ganz tragisch. Oder ob ihr auch die Eigenschaft von Daniel euch zu eigen macht, dass ihr euch trefft mit euren Freunden, um zu beten. Was ist der Adressat? Das ist der Gott des Himmels. Wir haben direkten Kontakt zu Gott, dem Himmel. Gott im Himmel. Dem Gott des Himmels. Er ist sogar unser Vater und damit bestätigt es unsere völlig andere Perspektive, die wir haben, anderen Menschen gegenüber. Und dann kommen sie flehend, bittend vor Gott. Wir dürfen bittend zu unserem himmlischen Vater kommen. Wir dürfen, wie es der Petrus sagt, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Sich unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen, ist eine Perspektive und eine Situation, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo wir den Frieden Gottes spüren dürfen, erleben dürfen, wenn wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Wie schön, wenn wir das tun dürfen. Und dann kommt etwas, was mich überrascht hat. Bitte versetzt euch mal gerade in die Situation von Daniel und seinen drei Freunden. Ihr erlebt, dass da ein König ist, der ist blutrünstig und mächtig, ein echter Narzisst, und der hat jetzt befohlen, dass ihr umgebracht werden sollt. Was, bitteschön, wären eure Ideen, was ihr jetzt bitten solltet? Ich sage euch, was ich bitten würde. Ich würde bitten, Gott, lass diesen König einen Blitz treffen. Tod umfallen, Herzinfarkt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und schenk uns einen Machthaber, der gut ist. Das wäre eine Bitte, die mir einfallen würde. Und Gott könnte das ja, oder? Eine andere Bitte wäre vielleicht, dass wir Macht haben, uns gegen diesen König zu erheben mit vielen anderen. Dass wir endlich diesen König absetzen können und eine andere Regierungsform einsetzen können. Und jetzt kommt Daniel und seine drei Freunde und beten Folgendes. Sie bitten Gott wegen dieses Geheimnisses, dass er ihnen Gnade gäbe wegen dieses Geheimnisses. Wir merken, der Daniel geht davon aus, Gott hat einen Plan und Gott will zu dem König sprechen durch ein Geheimnis. Und Gott will jetzt den Daniel und seine drei Freunde dazu verwenden, dieses Geheimnis vor den König zu bringen. Mich beeindruckt das, weil es mir eine Inspiration gibt für mein nächstes Beten, wo ich mich in Notsituationen zurückziehe und zu beten. Was mir nahe liegt, ist, wenn ich bete, Gott meine Lösungen vorzuhalten. Gott zu sagen, was ich gerade toll fände, was ich mir wünsche. So meine Wunschliste durchzugehen. Das ist das, was intuitiv in Gebeten bei mir rauskommt. Der Daniel zeigt hier auch im Gebet eine ganz andere Perspektive, die er einnimmt. Er schaut in der Situation nicht nur auf sich und auf sein kleines Leben, sondern er demütigt sich unter die gewaltige Hand Gottes und sagt, wer bin ich? Ob ich sterbe oder nicht, ist eigentlich einerlei. Aber wenn Gott, der allmächtige Gott, gerade handeln möchte, gerade etwas vorhat, nämlich dem König Geheimnisse mitzuteilen und mich dazu gebrauchen will, das ist spannend. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir mit unserer Not zu Gott gehen und nicht nur diese naheliegenden Wünsche, die wir haben, schütze mich, rette mich, hilf mir, vor ihn bringen, sondern einmal die Perspektive einnehmen, was, wenn Gott durch dich in dieser Situation, in deinem Umfeld etwas vorhat. Was bittest du dann? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist recht naheliegend, weil Gott hat uns an unserem Platz gestellt mit einem Auftrag. Wir sollen Botschafter sein an Christi Stadt. Hey, dann sollten wir, glaube ich, viel häufiger mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass auch in misslichen Situationen Gott uns gebrauchen will. Und unser Gebet sollte weniger sein, einfach nur, beschütze mich, bewahre mich, schenk mir eine bessere Zeit, mach, dass die Krankheit schnell vorbei ist und so weiter. Als vielmehr vielleicht, wow Gott, hast du was vor mit mir in dieser Situation? Willst du mich gebrauchen? Hast du ein Geheimnis? Spannend. Und auf einmal wird unser Leben aufregend, unser Gebetsleben wird aufregend. Und dann können wir beten in dem Namen des Herrn Jesus. In dem Namen des Herrn Jesus beten ist ja nicht nur eine Floskel, eine Formel, so von wegen, ich muss die richtige Zauberformel verwenden und dann wird das Gebet erhört. Uns ist verheißen, wenn wir bitten in dem Namen des Herrn Jesus, dass es dann erhört wird. Aber in dem Namen des Herrn Jesus bitten ist deutlich mehr als nur eine Formel zu verwenden, sondern es heißt ja, dass ich mir gewiss bin, gewiss gemacht habe und gewiss geworden bin, dass das, was ich jetzt als Bitte ausspreche, dass das eigentlich gedeckt ist durch den Willen des Herrn Jesus, durch seinen Plan. Der Daniel hatte den Gedanken und hat das bestätigt bekommen von Gott, dass es sich hier um ein Geheimnis handelt, das Gott durch den Daniel dem König Nebukadnezar mitteilen will. Und wir können manchmal Situationen vielleicht erleben, wo wir merken, Gott hat uns in eine bestimmte Situation hineingestellt und möchte uns in dieser Situation gebrauchen. Und wenn du dann betest, Herr, alles, was ich brauche dafür, dass du mich in dieser Situation gebrauchen kannst, erwarte ich von dir, brauche ich von dir. In dem Namen des Herrn Jesus. Amen. Da steht der Jesus dahinter, weil das ist genau das, was er gerade will. Das ist genau das, was sein Herz gerade anschlägt, zum Schlagen bringt. Und dann darf es auch dein Anliegen sein, darfst wissen, er stellt sich dahinter. Und ich finde es auch noch schön, das Randnotiz, dass er nicht nur betet für sich und seine drei Freunde, dass sie nicht umkommen, sondern er betet, dass wir und die Weisen nicht umkommen. Und danach loben sie Gott. Gott gibt dem Daniel den Traum, die Deutung und die Botschaft an den König Nebukadnezar. Und Daniel gibt Gott die Ehre, sowohl direkt im Gebet als auch später vor dem König. Da schmückt er sich nicht mit fremden Federn und tut vor dem König so, als wenn das seine Weisheit wäre, sondern er gibt die Ehre Gott. Was ist gerade deine Krise? Was sind die Mächte, unter denen du leidest, wo du dich ohnmächtig fühlst? Vielleicht ist es Verfolgung in der eigenen Familie, dass du wegen deines Glaubens verachtet wirst. Der Jesus hat es vorhergesagt, dass wir teilweise bis in die Familien hinein um seines Namens willen verlästert werden. Vielleicht sind es Situationen auf der Arbeit, vielleicht im Familienumfeld. Versuch, diese Perspektive einzunehmen und fang an, damit zu rechnen, dass Gott dich gebrauchen will in dieser Situation. 2. Korinther 12, Vers 9, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Möglichkeit, die du erleben könntest. Dann kommen wir zum dritten Abschnitt und zum letzten. Der König antwortete und sprach zu Daniel, Vers 26, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, fehlt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Ich überspringe jetzt die nächsten Verse und nehme noch Vers 44 dazu. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Der Traum, den der König hat, ist der, er sieht eine große Statue. Es braucht uns nicht ganz so sehr irritieren, dass ein Narzisst natürlich von sich selbst träumt und in sich selbst eine große Statue sieht. Er sieht eine große Statue und diese Statue hat einen Kopf aus Gold, eine Brust aus Silber, einen Bauch aus Bronze, Schenkel aus Eisen und Füße aus Eisen und Ton. Und dann löst sich ein Stein von einem Berg von allein, wie von alleine, nicht von Menschenhand. Und dieser Stein rollt auf dieses große Bildnis zu und das ganze Bildnis wird zermalmt. Und die Bibelhistoriker, Bibellehrer sind diese einzelnen Körperteile durchgegangen und haben Aufschluss gegeben, was die folgenden Reiche nach dem Reich Nebukadnezars gewesen sein könnten. Der Daniel deutet dem Nebukadnezar selber das Haupt aus Gold, also das besonders mächtige, das besonders prunkvolle. Nebukadnezar, das bist natürlich du. Ja, ja, hat der Nebukadnezar gedacht, genau, richtig, das bin ich. Aber nach diesem Reich der Babylonier wird ein anderes Reich kommen, das wird als Reich aus Silber dargestellt, das heißt mit weniger Macht, mit etwas weniger Prunk, das ist das Reich der Meder und Perser. Danach das Reich aus Bronze, nochmal geringer, das könnte Griechenland sein. Dann die Schenkel aus Eisen, ein Reich hart wie Eisen, das alle zermalmt, das mit starker militärischer Macht daherkommt. Das wirft ein klares Bild auf die Römer. Und zuletzt Füße aus Eisen und Ton. Eisen und Ton, das ist auf der einen Seite sehr hart, auf der anderen Seite sehr zerbrechlich, und Eisen und Ton kann nicht zusammenhalten. Und dadurch wird es als eine Macht beschrieben, die sehr fragil ist. Und einige haben es auf die Demokratie an sich gedeutet. Und ich finde, das wird deutlich, oder das kann man durchaus nachvollziehen, wenn man auf der einen Seite Donald Trump, Putin und Xi sieht, die Mächtigen, auf der anderen Seite diese demokratischen Mächte, eine Ursula von der Leyen oder auch ein Friedrich Merz, das wirkt sehr zerbrechlich und schmal gegenüber diesen mächtigen Herrschern. Ich fand, das wurde besonders deutlich Anfang des Jahres, wo ich gelesen habe, dass der Bürgermeister von Berlin den Senat um Erlaubnis bitten muss, ob er Streusalz einsetzen darf. Ja, und dann ist da dieses Bild vor Augen, und dann kommt dieser Stein, der sich nicht von Menschenhand löst, sondern von Gott, und der zerschmettert alles. Und zur Erinnerung, der Nebukadnezar wollte die Berater nicht nur töten, sondern er wollte sie in Scheiben schneiden und die Häuser zu Misthaufen machen. Und jetzt sieht er in seinem Traum, wie sein goldenes Haupt und dieses ganze große Statue zermalmt wird und übrig bleibt nur Staub. Nichts mehr. Und dann heißt es, Gott aber kündigt an, dass er ein Reich aufrichten wird. Und das wird ein Reich sein, das wird das Ende aller menschlicher Macht sein. Das Ende von aller Unterdrückung, von allem Leid, von aller Tyrannei, von allem Narzissmus. Und dieses Reich wird auch von Menschen nicht wieder genommen werden können. Es wird ein ewiges Reich sein. Niemand kann es beenden. Und es wird alle anderen Mächte zermalmen und zum Verschwinden bringen. Es bleibt nichts übrig, nichts anderes neben dieser Macht. Und dieser Vers 44 ist das Evangelium im Alten Testament. Das ist der Verweis, der prophetische Verweis auf den Herrn Jesus Christus, der König der Könige ist und der regieren wird in Ewigkeit. Und so wie die Prophezeiung, was die tatsächlichen Herrscher, die auf Nebukadnezar folgen würden, exakt so in Erfüllung gegangen ist, so dürfen wir wissen, dass die Prophezeiung auf den Herrn Jesus Christus, der dieser König ist, der das Ende aller menschlicher Macht sein wird und aller Unterdrückung sein wird, dass die auch exakt so in Erfüllung gehen wird. Und das wirklich Spannende, und da kommen wir dann wieder zu uns auch zurück, wo finde ich mich da wieder? Das wirklich Spannende ist, dass dieses Evangelium den roten Faden von ganz Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel zeichnet. Das möchte ich euch noch schnell zeigen auf dem letzten Bild. Wir sehen nämlich hier, dass der Ursprung, ganz am Anfang hatte Gott einen Plan mit dem Menschen. Und er hat gesagt, er schuf den Menschen zu seinem Bilde, er schuf sie als Mann und Frau, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Gott hat einen einfachen Auftrag an den Menschen. Dazu hat er ihn geschaffen, nämlich zu zwei Dingen. Zum einen zur Beziehung mit Gott als Ebenbild Gottes, als Gemeinschaftspol zu Gott, und dass der Mensch aus dieser Gemeinschaft zu Gott, aus der Verantwortung vor Gott, Verantwortung für sein Umfeld, für diese Welt übernehmen soll, Macht, Herrschaft ausüben soll, in positivstem Sinne. Das war der Gedanke von Gott an uns Menschen von Anfang an. Was ist passiert? Wir Menschen haben die Macht an uns gegriffen. Wir haben gesagt, Herrschaft, Macht, gute Idee, gefällt mir. Aber das mit der Beziehung zu Gott und Abhängigkeit von Gott und Verantwortung vor Gott, das gefällt mir nicht. Das lassen wir mal sein. Die Macht nehmen wir, aber die Beziehung zu Gott nicht. Und was dabei rausgekommen ist, ist Krieg, Gewalt, Narzissmus bis in die Familien hinein, bis in die Ehen hinein, bis in die Kinder hinein. Und das ist das, was wir erleben und was uns zutiefst traurig macht. Die Ursache ist die Sünde, die Auflehnung gegen Gott, die Auflehnung gegen ihn und die Macht, ohne Gott ausleben zu wollen. Wenn die Beziehung kaputt ist zu Gott, dann werden wir Menschen mit unserem Egoismus zu Menschen, die alles zerstören um sich herum. Liebe meint dann nicht mehr ein Gegenüber, sondern Sexualität, oder ein Deal, ein Handel, nicht Hingabe, nicht Treue. Beziehungen zu Menschen gehen kaputt. Und das erleben wir nicht nur in der Bibel, wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, sondern auch in unserem Umfeld, manchmal sogar sehr nah. Und am Ende von alledem muss das gerechte Gericht Gottes stehen. Und ich möchte es als Zeugnis von mir sagen, ich habe das gerechte Gericht Gottes dafür verdient. Ich habe die Hölle verdient. Gott hat mich geschaffen zu einem Auftrag und ich habe verfehlt, diesen Auftrag zu erfüllen. Und deswegen wartet das gerechte Gericht Gottes auf mich, wenn es danach geht. Das ist das, was ich verdient habe. Aber dann sehen wir das Kreuz. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben können. Wir dürfen uns voller Vertrauen an Jesus wenden, Buße tun und erleben, dass er uns vergibt. Das hat er uns zugesagt. Und wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir uns dann im Glauben an Jesus klammern und sagen, Herr Jesus, ich habe nur eine Chance, dass dein Blut ausreicht, um für meine Sünde Vergebung zu erreichen, dann schenkt er uns die Gotteskindschaft. Er schenkt uns eine Wiedergeburt und dann sind wir ein Kind Gottes. Und dann dürfen wir den Herrn Jesus als Herrn bekennen von ganzem Herzen und Gott wird in uns Neues entstehen lassen. Und das Neue, was er entstehen lässt in uns, das wird sich Schritt für Schritt entfalten. Und am Ende wird es zum Ende der Bibel führen, was wir da lesen in Offenbarung 22. Da heißt es nämlich, uns wird nichts Verfluchtes mehr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merken wir, wie Gottes Plan von Ursprung an durch die Wirren dieser Zeit am Ende in Erfüllung gehen wird, nämlich genau die zwei Dinge. Er will in Gemeinschaft mit uns leben, in Beziehung mit uns leben und möchte, dass wir herrschen. Aber nicht auf unsere Art und Weise herrschen, nicht narzisstisch herrschen, nicht in Ich-Besessenheit herrschen, sondern herrschen zu seiner Ehre. Zurück zu Nebukadnezar. Nebukadnezar ehrt Daniel dafür, dass er den Traum deuten konnte. Er befördert die drei Freunde, aber was er nicht tut, ist, er tut nicht Buße. Das sehen wir in Kapitel 3. Da lässt er nämlich dieses große Bildnis tatsächlich bauen, was er im Traum gesehen hat. Er tut nicht Buße und die große Frage an uns alle ist, wie reagieren wir? Amen.